Ich werde das Osterevangelium nacherzählen. Es steht im Markus-Evangelium in Kapitel 16. Beeindruckend ist die Schlichtheit, mit der hier erzählt wird. Da wird gesagt, so war es. Da wird nicht gedeutet, gerätselt, interpretiert. Und als der Sabbat vergangen war, damit setzt unsere Erzählung ein. Frage an euch, wann ist der Sabbat vergangen? Hier höre ich, Freitagabend ist der Sabbat, dann frage ich zurück, wann beginnt er denn? Er beginnt am Freitagabend mit Einbruch der Dunkelheit und er endet am Samstagabend wieder mit Einbruch der Dunkelheit. Als der Sabbat vergangen war, am Samstagabend, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Kräuter. Viele Übersetzungen haben wohlriechende Öle. Ich habe nachgeschaut, Myrion steht hier nicht. Hier steht tatsächlich Aromata. Das sind Kräuter. Was wollen die Frauen mit den Kräutern? Um hinzugehen und Jesus zu salben. Jetzt kann man ja nachdenken, Jesus ist am Tag vorher gekreuzigt worden, am Freitag. Warum kaufen sie am Samstagabend die Kräuter, um ihn zu salben? Warum haben sie es denn nicht am Freitag gemacht? Wieder Frage an euch, warum nicht? Weil die Zeit nicht gereicht hat. Jesus ist am Nachmittag um 3 Uhr gestorben. Das heißt, es war eine Finsternis der Sonne von 12 bis 15 Uhr. Und dann hatten sie Zeit, ihn vom Kreuz zu nehmen, ein Grab zu finden, was ihnen angeboten worden ist, und den toten Jesus zum Grab zu bringen. Und vor Einbruch der Dunkelheit mussten sie das Grab schließen, weil da der Sabbat beginnt. Das heißt, das, was sie tun wollten, ihn einreiben, ihn ehren, und auf diese Weise ihre Liebe zeigen, am Freitag hat es nicht für gereicht. Also nach Öffnung der Geschäfte am Samstagabend kaufen sie und gehen am ersten Tag der Woche zum Grab. Das ist der Sonntag. In Israel der erste Werktag. Da gehen sie früh morgens zum Grab. Sie kommen zum Grab, als die Sonne aufgeht. Drei Frauen, vernünftige Frauen, die überlegen vorher schon, wie kriegen wir denn das Grab auf? Da liegt ein Stein vor. Aus vielen Kinderbibeln und aus manchen Gräbern in Jerusalem kennt man das, dass da ein runder Stein wie ein Mühlrad vor dem Grab liegt. Das ist zur Zeit Jesu nicht mehr der Fall. Diese Rollsteine gab es früher, vor Jesus. Zur Zeit Jesu hat man tatsächlich einen Stein. Nicht rund, nicht auf einer Schiene, sondern einfach ein Stein vor den Eingang in die Grabhöhle gelegt. Und einen Stein wegzubekommen, das ist anspruchsvoll. Sie besprechen das miteinander, dann heißt es, sie schauten auf und sie sahen das Grab ist offen. Der Stein ist weggewälzt. Was würdet ihr tun? Dasselbe, was die Frauen gemacht haben, reingehen ins Grab. Und das kann man sich so vorstellen, wie man es heute in Israel sieht. Es sind Kammern in Stein gehauen. Manchmal muss man ein paar Stufen runtergehen und dann ist seitlich in den Stein eine Kammer gehauen. Manchmal sind die aber auch draußen auf Körperhöhe. Vergleichbar würde ich sagen einer Speisekammer. Recht klein, du kommst rein ein Platz zum Stehen und in die Wand geschlagen eine Nische, auf die wird der Leichnam gelegt. Die Tür ist offen, wahrscheinlich bücken sie sich, kommen hinein und da sitzt einer. Da, wo der Tote hätte liegen müssen, da sitzt ein junger Mann. Ein junger Mann in weißem Kleid. Ich habe gesagt, der Bericht deutet nicht. Deuten hieße, ja, wer war denn das wohl? Markus überlässt uns das. Wer ist denn der junge Mann im weißen Gewand? Die anderen Evangelien sagen, ein Bote. Engel ist ein weltliches Wort, ein Bote von ihm, von Gott. Markus, ein junger Mann in weißem Kleid. Und es ist, als ob er die Frauen erwartet. Er sprach, entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, der gekreuzigt worden ist. Einmal nimmt er das auf, was ihm da entgegenkommt, das Entsetzen der Frauen. Entsetzt euch nicht. Und dann weiß er, wer sie sind. Ihr sucht euren Jesus. Wie schön, wenn einer weiß, worum es geht. Ihr sucht ihn. Und der Mann weiß mehr. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Schaut euch um, wo er gelegen hat. Grabkammern sind klein, man muss sich nicht viel umschauen. Er ist nicht da. Der Mann sagt, er ist auferstanden. Und zwar, interessante Beifügung, geht hin, sagt seinen Jüngern und Petrus, dass Jesus vor euch hingeht nach Galiläa, in den Norden des Landes. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Sieh mal an, ich habe erst mal nachgelesen in der Bibel. Wo hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, dass er ihnen als Auferstandener in Galiläa begegnen wird. Hat er ihnen tatsächlich gesagt, als sie am Donnerstag, also 4 Tage vor der Auferstehung, von Bethanien zum Ölberg kommen, wo der Garten Gethsemane ist. Und da sagt Jesus den Jüngern auf dem Weg ein paar vorbereitende Dinge und er sagt, wenn ich auferstanden bin, gehe ich vor euch her nach Galiläa und dort sehen wir uns wieder. Ist das nicht was sehr Schönes, wenn man vorher gesagt bekommt, wie es hinterher weitergeht? Das ist ja wie ein Anker, der schon mal ausgeworfen wird, weit nach vorne. Wir werden ihn sehen, er wird uns vorausgehen. Und er hat doch schon den Ort gesagt, wo wir uns wieder treffen. Sein eine große Zusage, schon in der Zukunft ein Bild zu haben, da werden wir uns wiedersehen. Damals konnten es die Jünger noch nicht hören. Sie haben es offensichtlich nicht parat gehabt. Jesus hat mehrmals gesagt, dass er auferstehen wird. Wer nachlesen will, Johannes 2, als Jesus auf dem Tempelplatz aufräumt, als er die Händler zur Seite treibt, da sagt er, zerstört diesen Tempel und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Und dann sagen alle, ja, kann man gar nicht. Er aber redete vom Tempel seines Leibes. Und dann heißt es, die Jünger dachten, nachdem er auferstanden war, an dieses Wort. Also Jesus hat es vorher gesagt und später verstehen sie es. Und so ist es hier. Der junge Mann sagt, Jesus hat's euch gesagt, ihr werdet ihn sehen in Galiläa, jetzt sagt's den anderen. Geht und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht nach Galiläa. Was macht dieses merkwürdige und Petrus an dieser Stelle? Jetzt gebe ich euch Raum zum Spekulieren. Warum und Petrus? Hier wird auf die Verleugnung des Petrus angespielt. Weil Petrus gesagt hat, 2 Tage vorher, ich kenne Jesus nicht. Und jetzt sagt dieser junge Mann, ich soll euch sagen, Jesus wartet auf euch und er wartet auf seinen Petrus. Ist das nicht ein unglaublich schönes Wort? Wie war es denn dem Petrus gegangen? Der hat ja gewusst, dass er alles, was ihm wichtig war, hat er verleugnet. Und nun soll ihm gesagt werden, mein Petrus, ich warte auf dich. Ein unglaublich zartes Wort von Jesus. Da lernt man etwas darüber, wie Jesus mit seinen Menschen umgeht. Möglichst schnell will er es platzieren, auch du, Petrus, auch auf dich warte ich wieder. Dich werde ich treffen. Den Frauen ist jetzt Bescheid gegeben. Sie haben es gehört. Er ist auferstanden, im Übrigen, wie er es gesagt hat. Ich habe ergänzt, wie er es nicht nur einmal gesagt hat, sondern mehrmals. Was ist jetzt mit den Frauen? Sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Hinausgehen, fliehen, zittern, von Entsetzen ergriffen, schweigen und Furcht. An dieser Stelle bricht das Markus-Evangelium ab. Der Schluss des Markus-Evangeliums ist mit großer Wahrscheinlichkeit verloren gegangen. Das Evangelium hört hier auf. Wir haben aber noch andere Evangelien, die erzählen dieselbe Geschichte. Was passiert denn, nachdem die Frauen rausgehen? Die anderen Evangelien sagen, da begegnet ihnen einer, der Auferstandene selbst. Schon im Garten, wo das Grab ist, steht ein Mann und er spricht die Frauen an. Bei Matthäus heißt es, und siehe, da kam Jesus ihnen entgegen und sprach, seid gegrüßt. Im Griechischen, chairete. Das ist ganz weich. Sie gingen auf ihn zu, umfassten seine Füße. Bitte zu bemerken, es wird immer leibhaft von Jesus erzählt. Sie umfassten seine Füße und warfen sich vor ihm nieder. Ihr könnt's weiterlesen. Jesus selbst begegnet den Frauen und den Jüngern unmittelbar nach der Auferstehung. Er begegnet ihnen leibhaft, ein verwandelter Leib. Er ist nicht wiederbelebt worden. Er ist derselbe und er ist anders. Einer, der durch den Tod hindurchgegangen ist, ist anders. Er ist neu. Heißt, er begegnet ihnen und in dem Moment glauben sie es, dass er auferstanden ist. Wie ist das mit uns? Uns wird's erzählt. Es ist das Zeugnis der Frauen, es ist das Zeugnis der Jünger. Jesus ist von den Toten auferstanden. Und es ist das Zeugnis, wir haben ihn gesehen. Er ist uns begegnet. Dieses Zeugnis ist uns gegeben. Und dieses Zeugnis reicht für uns aus. Dass Sie sagen, er ist auferstanden. Er ist auferstanden. Für Sie und in gleicher Weise auch für uns. Und vielleicht werden auch wir ihm begegnen, so wie Jesus den Frauen im Garten begegnet ist. Und vielleicht möchten wir es auch ihm selbst begegnen. Und vielleicht geschieht's auch. Und wenn's nicht in derselben Weise geschieht, dann ist er immer noch für uns auferstanden und hat uns das Leben, das bleibt, erworben. Wir sind dabei. Es reicht, dass er auferstanden ist. Amen.